Halt Finanzen und Verwaltungsmodernisierung. Wir sind von allen Fraktionen vertreten in unserem Ausschuss. Von der kommunistischen portugiesischen Partei zu meiner Linken über die Sozialdemokraten, die sogenannten portugiesischen Sozialisten rechts von mir, bis hin zur Fraktion der PSD, der sogenannten Sozialdemokraten, die Christdemokraten sind, von der Partei CDSPP, die auch zu der Europäischen Volkspartei gehört, haben wir jetzt niemanden anwesend. Das war leider nicht möglich, weil dieses unser Ausschussmitglied verhindert ist, mich allerdings gebeten hat, Ihre Grüße zu übermitteln. Ich möchte Sie, Herrn Botschafter, herzlich begrüßen. Wir haben seit Aufnahme unserer Aufgaben hervorragende Beziehungen unterhalten. Das ist war und ist für uns äußerst nützlich, besonders nützlich in einer Zeit, die für Portugal sehr schwierig war, was ja allen bekannt ist. Ich möchte auch Herrn Delegationsleiter begrüßen, Herrn Staatssekretär und alle Delegationsmitglieder. Wir haben die Information erhalten, dass diese Delegation schon sich zusammengesetzt hat mit der deutsch-portugiesischen Freundschaftsgruppe. Das ist ein wichtiges Werkzeug, das wir als sehr nützlich erachten, um die Beziehungen zwischen den Parlamenten zu vertiefen. In dieser Sitzung haben wir auch schon die Themenschwerpunkte erhalten für diese Sitzung, die Ihnen am Herzen liegen und über die Sie gerne mit uns sprechen oder debattieren möchten. Und damit möchte ich dem Delegationsleiter Ihrer Delegation das Wort überreichen. Und ich würde vorschlagen, dass zunächst einmal Sie von seitens Ihrer Delegation des Abgeordnetenhauses von Berlin Bemerkungen machen oder Fragen stellen. Und danach werde ich jedem der Vertreter der einzelnen Fraktionen nach abnehmender Zahl der Sitze im Parlament die das Wort erreichen. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Parlamentarier des portugiesischen Parlaments. Wir bedanken uns für die Möglichkeit, heute Vormittag bei Ihnen Gast sein zu dürfen. Und insbesondere suchen wir sehr gern den fachlichen Austausch mit den Mitgliedern des Haushaltsausschusses des portugiesischen Parlaments. Ich finde es eine sehr interessante Mischung, das sei mir persönlich erlaubt, diese Anmerkung, dass Sie die Fragen des Haushalts verbinden mit der Frage der Verwaltungsmodernisierung. So weit sind wir bei uns noch nicht. Vielleicht kommen wir da eines Tages noch hin. Schauen wir mal. Das finde ich jedenfalls eine sehr spannende und eine sehr interessante Verbindung an dieser Stelle. Ich greife Ihre Anregung sehr gern auf und würde meine Kollegen dann auch dementsprechend um Wortmeldungen bitten. Und wir verbleiben so, wie wir es vorhin gehandhabt haben, dass jeder bitte sich selbst kurz mit Namen und mit Fraktionszugehörigkeit meldet. Wir haben als Ersten zunächst mal Herrn Obelode. Bitte sehr.
Vielen Dank. Mein Name ist Carsten Obelode, Abgeordneter der Alternative für Deutschland. Bedanke mich sehr für die Gastfreundschaft und für die Möglichkeit, hier heute sprechen zu dürfen. Ich habe drei Fragen. Die erste Frage ist, welchen Anteil an den Ausgaben haben denn Schuldentilgung, Sozialausgaben? Was bleibt dann nach diesen Ausgaben übrig für Investitionen, gerade auch Investitionen in die Infrastruktur als Basis der wirtschaftlichen Prosperität. Zweitens, Welche Bedeutung hat der sehr hoch bewertete Euro für die Entwicklung Portugals, für die Preise der Dienstleistungsbranche und des Handels? Oder anders gefragt, könnte die Entwicklung Portugals mit einer anderen Bewertung des Euros oder sogar mit einer anderen Gestaltung der Währungsunion in Europa noch besser aussehen? Und die dritte und letzte Frage wäre, wie viele Unterausschüsse hat der Haupt- und Haushaltsausschuss? Danke sehr.
Herzlichen Dank. Nächste ist Frau Meister.
Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Sibylle Meister. Ich bin haushaltspolitische Sprecherin der Freien Demokraten, also der Liberalen Partei. Meine Frage bezieht sich auf den vorhin schon angesprochenen Immobilienbereich. Gibt es dort für Sie als Land auch nochmal Aufgaben, in den Neubau zu investieren oder in die Schaffung von Eigentum? Oder haben Sie eine so hohe Eigentumsquote, dass Sie eher öffentliche Mittel für, sag mal, bezahlbare Wohnungen im Mietbereich aufwenden? Und meine zweite Frage damit einhergehend wäre, wie lösen Sie das große Problem, dass natürlich gerade die Städte unter Zuzug in besonderer Art und Weise und Steigerung der Immobilienpreise leiden, was natürlich zu extrem hohen Verkehrsproblemen auch führt? Das würde mich auch noch mal interessieren. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Schmidt.
Ja, mein Name ist Dr. Manuela Schmidt. Ich bin Mitglied im Hauptausschuss für die Fraktion Die Linke und gleichzeitig die Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin. Zum Thema Wohnungen ist ja bereits eine Frage gestellt worden. Mich würde hier insbesondere interessieren, Sie haben ja auf das Problem der Wohnraumversorgung schon bereits in den Gesprächen davor hingewiesen. Aber Sie haben ja auch einen hohen Anteil von Beschäftigten hier in Portugal, die deutlich unter dem Mindestlohn liegen, sehr wenig verdienen. Wie und mit welchem Programm wird gesichert, dass auch diese Menschen bezahlbaren Wohnraum finden? Und wie ist auch das Verhältnis von Miet- zu Eigentumswohnungen hier in Lissabon, aber vor allem auch im ganzen Land? Und die zweite Frage, die mich interessieren würde, betrifft das Verhältnis von Landes- und Kommunalfinanzen. Also was sind die Verantwortlichkeiten auch des Landesparlaments, über das Sie hier im Rahmen des Haushaltsbudgets entscheiden? Welche Kompetenzen haben die Provinzen hier in Portugal? Wie ist die Verteilung auch der Gelder? Gibt es so etwas wie einen Ausgleich, Finanzausgleich zwischen Provinzen, die weniger Steuereinnahmen haben im Vergleich zu denen, die doch höhere Einnahmen haben? Wir in Deutschland haben ja den Länderfinanzausgleich, und da ist ja Berlin einer derjenigen, die doch einen großen Anteil auch aus diesem Länderfinanzausgleich erhalten. Wie gestaltet sich das hier in Portugal?
Herr Svita.
Vielen Dank. Mein Name ist Florian Zwieter, auch von den Freien Demokraten. Ich bin wirtschaftspolitischer Sprecher unserer Fraktion und ich habe zwei Fragen. Eine betrifft die Troika. Die wurde auch gestern mehrfach erwähnt, die Troika, auch teilweise kritisch erwähnt, die Troika. Und mich interessiert, in welcher Weise das Parlament, insbesondere auch der Haushaltsausschuss, in Kontakt war mit der Troika. Oder war das eine Angelegenheit, die vielmehr die Regierung übernommen hat? Oder gab es auch einen regelmäßigen Austausch mit der Troika des Parlaments? Meine zweite Frage betrifft jetzt weniger haushaltspolitische Fragen. Ich bin einfach in der ersten Runde diese Frage nicht losgeworden. Es wurde gesagt, dass es hier eine Frauenquote gibt. Ein Drittel der Parlamentssitze sollen Frauen sein. Mich interessiert, ist das eine harte Quote? Also heißt das, wenn diese Frauen nicht vorhanden sind, werden die Plätze nicht besetzt? Oder ist das eine weiche Quote im Sinne einer Zielstellung? Und gilt diese Quote auch für die Ausschüsse? Herzlichen Dank.
Frau Dr. Brinker.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Dr. Christine Brinker. Ich bin haushalts- und finanzpolitische Sprecherin der Fraktion Alternative für Deutschland. Ich habe zwei Fragen. Die eine Frage ist, wir hatten gestern schon kurz darüber gesprochen, über die aktuelle Zinssituation. Wir haben ja eine Niedrigzinsphase. Trotz alledem wird die nicht ewig andauern. Also es wird irgendwann steigende Zinsen geben. Wie sichern Sie sich da ab? Kaufen Sie Derivate oder haben Sie einen Puffer, einen finanziellen Puffer eingestellt im Haushalt? Wie machen Sie das? Die zweite Frage ist die Lieblingsfrage auch für unseren Staatssekretär Herrn Feiler. Es geht um IPSAS. Es ist ja beschlossen worden, von Portugal IPSAS einzuführen. Da hätte ich gerne gewusst, was waren die Gründe, was versprechen Sie sich davon und wie ist da der aktuelle Stand? Welche Erfahrungen haben Sie bisher damit gemacht? Vielen Dank.
So, ich habe mich selbst auch mal auf die Rednerliste gesetzt, Staatskowski, CDU-Fraktion. Ich hätte gerne gewusst, wie ist der Stand der Online-Verfahren, der elektronisierten Verfahren für die Verwaltung. Welche Verfahren sind bereits dort realisiert? Welche sind in der Planung? Und wie haben Sie das Problem der E-Signatur gelöst? Wir hatten vorhin gehört, dass es die Möglichkeit gibt, Online-Petitionen zu stellen. Da stellt sich ja immer die Frage, wie kann man denn auch sicher sein, dass die Person in der Form real existiert, wenn sie sich dort elektronisch an das Parlament wendet. Nächste ist Frau Klein.
Vielen Dank. Hendrike Klein, mein Name. Ich bin Mitglied der Linksfraktion und Sprecherin für Bürgerbeteiligung und Mitglied im Haushaltsausschuss. Ich habe vier Fragen. Die erste Frage betrifft den Bürgerhaushalt. Ich weiß zum Beispiel, dass es in Lissabon einen gibt oder auch in Cascais. Welche Rolle hat denn Ihr Ausschuss zum Thema Bürgerhaushalt? Die zweite Frage ist, die Armutsgrenze ist ja definiert mit 60% vom Durchschnittseinkommen. Wo liegt die in Portugal? Vielleicht haben Sie die Zahl parat. Die dritte Frage ist, wie Sie den Übergang organisiert haben vom Troika-Regime, von der Austeritätspolitik hin zur Stärkung der Investitionen jetzt. Und die vierte Frage ist, was halten Sie vom Ehegattensplitting? Deutschland und Portugal sind die zwei einzigen Länder, die das Ehegattensplitting haben. Wie ist Ihre Haltung dazu und wird eine Abschaffung diskutiert in Ihrem Parlament? Dankeschön.
Herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch zwei Kollegen, die wir gerne in der ersten Runde rannehmen würden. Der nächste ist Herr Goyni.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Christian Goyni. Ich bin Sprecher für Haushalt der Christdemokraten im Berliner Abgeordnetenhaus.
Eu peço desculpa por interromper, mas houve problema com a tradução simultânea, portanto não ouvimos a última questão que colocou.
Wir haben das jetzt nicht verstanden.
Ja, es gab ein technisches Problem mit der Verdolmetschung und die letzte Frage ist nicht gehört worden, wenn Sie die noch einmal wiederholen können.
Frau Klein, bitte.
Okay, die letzte Frage. Die letzte Frage war zum Ehegattensplitting Deutschland und Portugal. Geht das jetzt?
Ja.
Deutschland und Portugal sind die einzigen Länder in der EU, die das Ehegattensplitting haben. Mich würde interessieren, wie Ihre Haltung dazu ist und ob Sie diskutieren, das Ehegattensplitting abzuschaffen.
Herzlichen Dank. Ich muss mich nochmal berichtigen. Es sind jetzt noch zwei Kollegen, die sich gemeldet haben. Frau Remlinger ist die Nächste.
Vielleicht bin ich erst noch dran. Ich hatte mich nur vorgestellt, Herr Vorsitzender.
Danke. Ich kann mich dunkel daran erinnern, Kollege Goyni.
Ich habe hier mal Schwierigkeiten, zu Wort zu kommen. Christian Goyni,
ich finde aber auch mit
Sprecher für Haushalt der Christdemokraten im Berliner Abgeordnetenhaus. Und ich habe eine Frage zu Ihrem Umgang mit den staatseigenen Immobilien. Wir haben in Berlin viele Jahre Immobilien, von denen wir zumindest damals meinten, sie nicht zu benötigen, verkauft. Ich sage mal zu Tagespreisen, wir meinten Höchstpreisen. Und haben irgendwann festgestellt, dass das kein sehr nachhaltiger Weg ist und haben heute in einem Finanzministerium ein sehr gutes und, wie ich finde, nachhaltiges Management mit unseren Immobilien. Das heißt, wir legen den Schwerpunkt auf Behalten, Vermieten, Verpachten oder Erbbaurechtsverträge, um eben halt auch besser steuern zu können, welche Nutzung wir mit den landeseigenen Immobilien eben halt beabsichtigen. weil dann eben halt nicht nur die zum Zuge kommen, die das größte Geldsäckchen mitbringen, sondern vielleicht auch mal die, die größte Idee haben für die Verwendung einer Immobilie neben Allgemeinbedarfen. Und da würde mich interessieren, wie die Situation hier ist. Wir haben ja auch gehört, wie angespannt auch der Immobilienmarkt sich hier entwickelt, gerade auch in den Ballungsgebieten, die Wohnraumsituation zum einen, aber sicherlich auch für andere Bedarfe, die Sie hier haben. Und da würde mich interessieren, wie Sie in Lissabon, aber auch insgesamt in Portugal dieses Thema als Parlament angehen oder wie die Regierung das auch angeht.
Herzlichen Dank, Frau Remlinger.
Vielen Dank, auch ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Stefanie Remlinger von Bündnis 90 Die Grüne. Zwei der vier Fragen, die ich hätte, wurden schon angetippt. Einmal die Frage der Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen politischen Ebenen, Sie die ein bisschen skizzieren könnten. Auch der Komplex Verwaltungsmodernisierung. Wir haben gestern etwas gehört über ein neues Verfahren, das Simplex heißt, glaube ich. Inwieweit Verwaltungsmodernisierung, was diskutieren Sie da? Digitalisierung, was ist der Stand? Oder gibt es auch noch andere Ebenen der Verwaltungsmodernisierung? Dann hatte ich bei den zahlreichen Vorträgen, die wir die Freude hatten, hören zu dürfen, noch nicht verstanden, inwieweit bei der Haushaltskonsolidierung in anderen Bereichen als den Investitionen gespart worden ist. Wir haben gehört, die Bildungsausgaben sind angestiegen, auch mit beeindruckendem Erfolg der Höherqualifizierung. Aber also uns als Haushälter interessiert natürlich auch die Frage, wie Sie das mit der Konsolidierung geschafft haben. Und wenn ich als Grüne sagen darf, auch dann angesichts der uns alle verbindenden Fragen des Klimaschutzes und der Energiewende. Was heißt das für Sie in Portugal? Vielen Dank.
Mein Name ist Clara West von der SPD, der Sozialdemokratischen Fraktion, auch im Hauptausschuss und dort ist auch eines meiner Themen das Thema Verwaltungsreform. Frau Remlinger hat es ja schon angesprochen. Meine Frage wäre auch, was diskutieren Sie ganz konkret unter diesem Punkt? Also was sind da sozusagen die Projekte? Und vor allen Dingen würde mich auch interessieren, wo Sie sich nicht einig sind. Also wo sind die Streitthemen in dem Bereich? Und dann hätte ich die Frage, welche Rolle spielt da das Thema öffentlich Beschäftigte? Ist ja auch bei uns ein sehr großes Thema. Und zu guter Letzt nochmal die Frage, wie sich so ganz grob, also vielleicht so in drei Sätzen, das Haushaltsplan-Aufstellungsverfahren gestaltet. Das heißt, wie nehmen Sie Einfluss auf den Haushalt und wie laufen die Haushaltsberatungen bei Ihnen ab?
Ja, eine Vielzahl von Fragen und wir sind jetzt ganz gespannt auf die Antworten.
Herzlichen Dank, vielen Dank für alle Fragen, die hier gestellt wurden. Einige der Fragen, da bräuchten wir Regierungsmitglieder, um auf die zu antworten. Aber meine Kolleginnen und Kollegen und ich werden versuchen, so umfassend wie möglich auf die Fragen zu antworten. Und zum Schluss wird mein stellvertretender Vorsitzender und ich selbst auch auf die Fragen antworten. Um das Ganze zu vereinfachen, würde ich vorschlagen, dass zunächst die Christdemokraten, also die Sozialdemokraten, die die größte Gruppe im Parlament sind, das Wort überreichen. Das ist das Parlament, was in der letzten Legislaturperiode an der Regierung war, zusammen in einer Koalition mit CDS-PP. Ist der Koordinator und Koordinatorin und Vizekoordinatorin der parlamentarischen Gruppe im Bereich Finanzen. Dann die Vizevorsitzende der parlamentarischen Fraktion PSD und auch Mitglied des Ausschusses Finanzen und Haushalt. Und ich möchte Herrn Abgeordneten Duarte Pacheco zunächst einmal das Wort überreichen, der die Minderheit in dieser Fraktion vertritt. In dieser Legislaturperiode haben wir in den etwas über 40 Jahren Demokratie zum ersten Mal die Quote von 33% erreicht. Seit 2006 gibt es dieses Gesetz. In den vorangegangenen Legislaturperioden haben wir das nicht erreicht. Im Jahr 2006 haben wir begonnen mit 16%, 6% zu Beginn der konstituierenden Verfassung, um die Verfassungsversammlung, um die Verfassung anzunehmen. Und dann im Laufe der Arbeit hat sich das auf 8% Frauen erhöht und hat sich dann aber leider wieder reduziert auf 6%. Und bei den ersten Wahlen zum Parlament, schon nach Annahme der Verfassung, hatten wir dann wieder 6%, dann in der nächsten Legislaturperiode 8%, dann 11% und dann 16%, dann 14%, das war ein Rückgang. Und in der letzten Legislaturperiode haben wir jetzt die 33% erreicht. Die Wahllisten, wir haben ein Proporzwahlrecht, die Listen der Kandidaten müssen je nach Partei aufgestellt werden. Und wenn die politischen Parteien ihre Liste präsentieren, dann müssen sie schon diese Quote sicherstellen. Wenn die erste auf der Liste eine Kandidatin ist, dann kann die zweite auch wieder eine Frau sein. Aber der dritte muss dann ein Mann sein. Also jeder Dritte muss vom anderen, jeweils anderen Geschlecht sein. Dann hängt natürlich alles vom Wahlergebnis ab und von den Rücktritten von der Kandidatur. Und das kann dann dazu führen, dass die 33% nicht eingehalten werden. Die Sitze bleiben dann nicht leer, das gibt es nicht. Aber dieses Quotengesetz haben wir seit 2006. Und vor diesem Quotengesetz hatten wir, wie gesagt, nur deshalb eine zweistellige Zahl, erst dann eine zweistellige Zahl, 20 Jahre nach der ersten Wahl zum portugiesischen Parlament, der ersten portugiesischen Parlamentswahl. Und wir sind dann in dieser zweistelligen Zahl erst wirklich nach oben geklettert, nachdem dieses Gesetz angenommen wurde. Wir haben 11 ordentliche Ausschüsse, 3 davon, da sind die Frauen Ausschussvorsitzende. Es gibt immer noch eine höhere Anzahl von Männern, aber in den letzten 6 oder 7 Jahren gab es eine Entwicklung hin zur Gleichstellung. Und in der ersten Instanz der portugiesischen Gerichte haben wir 73% Frauen. Dazu braucht es eine öffentliche Ausschreibung. Da bewerben sich Frauen und Männer, und mehr Frauen als Männer besetzen diese Plätze. Es gibt auch mehr weibliche Bewerber, muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, 73%. Wir sehen hier, dass die Mentalitäten sich ändern. Oft wird noch das besonders kommentiert, dass in der ersten Instanz der Gerichte in Portugal 73% Frauen sind. Das wird manchmal mit Sorge gesagt. Bis zum Jahr 77 konnten Frauen gar keine Richterinnen werden oder Diplomatinnen. Und als es 73% Männer gab in der ersten Instanz der Gerichte, da wurde das nie als Sorge deklariert. Und danach, nach 76, hat die Gesetzgebung dann nach und nach dafür gesorgt, dass es immer mehr Gleichstellung gibt. Natürlich haben wir uns sehr dafür eingesetzt. Und als Wirtschaft und unser Wirtschaftsmodell ist es eben grundlegend wichtig, dass die Frauen einbezogen werden für unseren wirtschaftlichen Erfolg. wenn Sie die Möglichkeit, Gelegenheit haben, in portugiesischen Fernsehsendern Sitzungen mitzuverfolgen von Ratssitzungen, zum Beispiel von Bankräten oder wichtigen Instanzen, dann sehen Sie, alles ist grau. Farbe. Ich meine jetzt die Farbe. Dann wissen wir, dass es Männer dominiert sind, denn die Männer haben dann eben alle graue Anzüge an. Wenn Sie also bei Sitzungen, wichtigen Sitzungen, ganz viel grau sehen, dann wissen Sie, dass das hauptsächlich Männer sind, die da sitzen. Ja, es gibt ja auch mehrere weitere Wortmeldungen. Ich habe natürlich auch Bemerkungen zu dem Thema des Immobiliensektors. Ich bin also auch Kommunalpolitikerin in Lissabon und Lissabon ist der größte Immobilienmarkt in Portugal. Ich bin da Stadträtin und wenn das noch möglich ist, dann würde ich da gerne auch noch etwas dazu sagen. Aber wir haben wirklich einen langen Weg, um zur Gleichstellung zu kommen. Herr Abgeordneter Duarte Pacheco. Dankeschön, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Botschafter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken für Ihr Interesse, heute hier mit uns zu sprechen. Und dieses Interesse ist ganz unsererseits. Es ist immer interessant, einen Meinungsaustausch und einen Informationsaustausch zu machen und festzustellen, wo es Verbesserungen geben kann. Denn das ist ja eines der Ziele dieser Kontakte. Ich habe eine Ausschusssitzung um 11, deshalb werde ich mich jetzt kurz fassen und werde dann den Saal verlassen müssen. Aber meine Kolleginnen werden ganz konkret auf die Fragen antworten können, die Sie vorhin gestellt haben. Aus Sicht unserer Fraktion natürlich, der PSD. Ich möchte auf einige ganz konkrete Fragen antworten und möchte auf zwei eher politische Fragen antworten. Ich weiß nicht mehr genau, welches die Reihenfolge der Fragen war, aber eine der Fragen, da ging es um ein Thema, was in dieser Legislaturperiode angegangen wird, nämlich die Verwaltungsmodernisierung. Dadurch haben wir Effizienzzugewinn. Und wenn wir einen Effizienzzugewinn haben, dann können wir Haushaltsmittel sparen. Und das wiederum ermöglicht es uns, die für andere Politiken zu investieren oder aber die Steuerlast zu senken. Deshalb sind die beiden Fragen eng miteinander verknüpft. Wenn wir einen effizienten Staat haben, der moderner ist und den Bürgern gerechter wird, dann ist das positiv für die Wirtschaft, für das Leben der Bürgerinnen und Bürger, hat aber auch Auswirkungen auf den Haushalt. Und ich kann Ihnen versichern, dass das ein Bereich ist, wo es keine großen politischen Divergenzen gibt. Denn wir alle sind der Meinung, dass die Bürokratie schlanker gestaltet werden muss, weil sie ein Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung ist. Wir haben dann vielleicht Divergenzen über die Prioritäten oder über den Grad der Modernisierung. Aber als Ziel an solches sind wir da sehr konform, fraktionsübergreifend. Wir haben keine Unterausschüsse in unserem Ausschuss. Es gibt eine ganz klare Machtteilung zwischen den Kommunen und denen des zentralen Staates. Wir haben keine Regionalisierung. Wir haben zwei autonome Regionen, Madeira und Azoren. Aber auf dem Kontinent gibt es keine Zwischenebene. Das heißt, es ist sehr auf die Kommunen konzentriert. Das Parlament nimmt Gesetze an, allgemeine Themen, spezifische Themen bezüglich der Haushaltsmittel. Es gibt dann bestimmte Kontrakte und Programme zwischen dem Staat und den Kommunen, aber wir bewerten nicht, was in jeder Kommune getan wird bezüglich der Verwaltung des Bauerbes zum Beispiel. Da gibt es eine ganz klare Gewaltenteilung. Dafür gibt es die Versammlungen der Gemeinden oder der Städte. Wir haben tatsächlich einen partizipativen Haushalt, einen Bürgerhaushalt, der im Moment läuft, in diesem Jahr die zweite Erfahrung dazu. Die Schulden und das Verwalten der Schulden und der Schuldenaufnahme ist getrennt. Die politischen Ziele werden natürlich vom Finanzministerium festgelegt und von der Regierung, aber die Regierung mischt sich nicht in die tägliche Verwaltung der Schuldentilgung ein. Das ist einem speziellen Organ überlassen. Und das wird dann, wie gesagt, relativ ohne große Spannungen läuft das ab. IGCP, diese Instanz, kommt dann hier zum Parlament und sagt uns, was gut gelaufen ist und was weniger gut gelaufen ist. Zur der Frage der Immobilien, da gibt es ganz viel zu tun. Die Bürokratie muss abgebaut werden. Es kann durchaus einen Zuwachs an Effizienz geben. Dafür ist sehr viel Raum. Wir haben den Schatzmeister, der dem Finanzminister untersteht, und das ist alles sehr zentralisiert. Wir haben zum Beispiel Kommunen, die sich durchaus dafür einsetzten, staatlichen Besitz zu übernehmen, und die das allerdings nicht erreichen konnten, weil die Bürokratie in Portugal zu schwerfällig ist. Und das ist kein Problem, das zum heutigen Zeitpunkt nur existiert, sondern ein Problem, das schon seit vielen Jahren existiert. Zwei Bemerkungen zu Troika und zum Euro. Wir haben formale Beziehungen während des Anpassungsprogramms. Da ist eine Kommission geschaffen, ein Ausschuss geschaffen worden zur Begleitung des Rettungsprogramms. Und die Troika kam ja alle 3 Monate und setzte sich mit der Regierung zusammen, und dann hinter verschlossenen Türen setzte sie sich mit diesem Ausschuss zusammen. Also ein direkter Kontakt zwischen den Abgeordneten, die Mitglieder dieses Ausschusses waren, mit der Troika. Und da wurde dann genau darüber berichtet, was gut lief und was weniger gut lief. Und das wurde dann auch vom Parlamentspräsident zusammengefasst. Natürlich, das andere, auf einem anderen Blatt steht die politische Debatte geschrieben. Sie können sich ja vorstellen, dass das im Parlament und auch außerhalb des Parlaments eine Debatte war, die heiß herging und wo die verschiedenen Fraktionen sehr unterschiedliche Stellungen bezogen haben, wie es ganz normal ist. Zum Euro. Auch da haben wir politische Dissonanzen. Viele sagen, Portugal hätte der Einheitswährung gar nicht beitreten sollen, aber die beiden Hauptparteien in Portugal haben da eine gegensätzliche Position. Damals war die Regierung von der PS mit dem Premierminister António Guterres, der heute Generalsekretär der Vereinten Nationen ist, und der Leiter der Opposition ist heute der Präsident der Republik. Und da gab es, das war eine Regierung, die keine absolute Mehrheit hatte, und die PSD sagte, dass wir jeden Haushalt dieser Regierung annehmen werden und möglich machen werden, weil es ein Ziel hat, die Haushalte ein Ziel haben, mit dem wir einverstanden sind, der Beitritt zur Einheitswährung, zum Euro. Das haben wir also als nationales Ziel angesehen und das hat unsere Partei immer verfochten. Ich sage nicht, dass alles immer hervorragend gelaufen ist in den letzten Jahren. Wir haben festgestellt, dass es durchaus Dinge gab, die anders hätten laufen können oder sollen. Wir gingen auf die Wirtschaftsunion zu und dabei gingen die Zinsen immer weiter runter und das hat dazu geführt, dass die Verschuldung der portugiesischen Wirtschaft sich erhöhte, der Familien, der Unternehmen und des Staates. Die Kosten für die Verschuldung sind ja dann drastisch zurückgegangen gewesen. Bevor dem Euro habe ich ungefähr 17% Zinsen gezahlt, als ich mein Haus gekauft habe oder meine Wohnung gekauft habe. Und die Zinsen sind weiter gesunken und gesunken, bis wir zu einem fast Nullzins gekommen sind. Das heißt, die Anleihe, die man aufnimmt oder den Kredit, konnte natürlich wachsen. Der Betrag, den man aufnehmen konnte als Schulden, konnte natürlich deshalb stark wachsen. Und das ist auch passiert. Und das hat natürlich auch zu der hohen Verschuldung geführt. Das hat also zu dem hohen Schuldenniveau geführt, das hat zu einem hohen Konsum geführt, das hat zu einem Konsumverhalten geführt, das nicht von der internen Kapazität zum Wachstum begleitet wurde in gleichem Maße. Die Importe haben zugenommen dadurch und dadurch ist unsere Handelsbilanz aus dem Gleichgewicht gekommen. Und dadurch, dass sie aus dem Gleichgewicht gekommen ist, sind wir zu diesen Defiziten gekommen. Da ist das Leistungsbilanzdefizit und das Haushaltsdefizit. Das also, um Ihnen die andere Seite, die Kehrseite der Medaille aufzuzeigen. Es gibt viel zu tun und wir haben einen großen Weg vor uns, um den Prozess hin zur Bankenunion zu beenden, die Bankenrisiken von den Risiken der einzelnen Länder zu trennen. Da muss eine sehr verantwortungsvolle Verwaltung entstehen. Auch die Frage der Kredite muss verantwortungsvoll behandelt werden, denn die Staaten haben ihre Handlungsspielspanne verloren, um wirklich souverän handeln zu können, wenn sie hochverschuldet sind. Während des Anpassungsprogramms in Portugal, wir hatten in Portugal in unserer Demokratie in 40 Jahren, über 40 Jahren schon drei schwere Anpassungsprogramme. Das war also nicht das Einzige. Wir hatten damals allerdings natürlich die Kursabwertungen oder Aufwertungen. 83 hatten wir einen zentralen Block aus PS und PSD und da gab es eine Krise. Wir hatten 29% Inflation und das bedeutet, dass die Kaufkraft stark verlustig gegangen ist. Und jetzt gab es 5%, weil es keine Möglichkeiten der Kursbewertung gab. Aber das war sehr viel dramatischer diesmal, weil die Finanzinstrumente anders gegriffen haben. Damit also haben Sie ein Beispiel dafür, dass bestimmte Finanzkrisenmanagementinstrumente dann natürlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das ist eines der Probleme, die wir haben, wenn wir alle eine einheitliche Währung haben. Und wir sind ja nun mal alle Teil des Euroraums. Unserem Verständnis nach waren unserer Meinung nach in Portugal die Ergebnisse positiv. weil wir es geschafft haben, uns neu zu finanzieren für dieses Jahr ohne großes Drama und mit einer hervorragenden Bilanz auf dem Beschäftigungsmarkt. Dankeschön. Minju Stemmei von der Gruppe PSD. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die interessanten und konkreten Fragen, die Sie schon gestellt haben. Mein Kollege hat ja schon einige unserer Sichtweisen dargestellt, wie wir das aus unserer politischen Sicht sehen, die letzten Jahre in Portugal. Sie haben gefragt, welches die Auswirkungen einer Überbewertung des Euros auf Portugal sind. Wir haben unsere Haupthandelspartner in Portugal, die sich im Euroraum befinden, der Großteil unserer Handelspartner. Und das bedeutet für uns, wie gesagt, unsere Haupthandelspartner sind in der Eurozone. Und das ist natürlich für uns, vor allen Dingen im Bereich der Exporte, ein wichtiges Argument, denn wenn es da Variationen gäbe, dann wäre das für uns natürlich nicht vorteilhaft. Wir haben dann natürlich auch noch Handelsbeziehungen mit Angola. Da auch sind unsere Exporte gestiegen. Und da ist aber oft, das liegt da auf das Problem bei dem Wert der angolanischen Währung und nicht unserer Währung. Fragen zum Immobilienmarkt. Unsere Partei hat über eine Maßnahme gesprochen in den letzten Zeiten, die noch nicht konkretisiert ist, aber die den Mehrwert auf dem Immobilienmarkt neu behandeln würde, damit die Menschen, die mir Immobilien kaufen, sie länger in der gleichen Hand behalten, damit die Rotativität auf dem Immobilienmarkt eingeschränkt wird. Das ist ein Problem, was aufgekommen ist, vielleicht mit Ausnahme des Stadtzentrums in Lissabon und auch in schwächerem Maße in Porto, weil wir eine Wirtschafts- und Finanzverwaltung hatten und eine Krise, und die dann verwaltet werden musste, und einen Aufschwung nach 2011. Es ist also ein recht junges Problem, wahrscheinlich ganz anders als in Berlin. Und das heißt, wir behandeln dieses Problem ganz intensiv im Moment. Ich werde nicht alle Fragen abhandeln können, aber die nächste Frage zur Armut. Im Jahr 2017 lag die in Portugal bei 18,3%. Positiv während des Anpassungsprogrammes war, dass es zwar eine große Anpassung gab, aber die Vorgängerregierung versucht hatte, die Ärmeren zu schützen. Es gab also zum Beispiel Steuererhöhungen, die allerdings galten für die mittleren Einkommensklassen und die höheren Einkommensklassen. Die Indikatoren Gini haben eine ganz geringe Erhöhung der Armut registriert. Und das freut uns sehr. Das bedeutet, dass die Maßnahmen der Vorgängerregierung gegriffen haben und bis heute greifen. Und damit bin ich auch schon am Schluss meiner Bemerkungen. Danke, Frau Vorsitzende. Dankeschön, Frau Abgeordnete. Ich habe erst später gemerkt, dass drei weitere PS-Abgeordnete sind Jamila Madeira, João Galamba und Fernando Anastasio. Die sitzen dort hinten auf den Parlamentssitzen. Ich möchte jetzt Margarida Martins von der Fraktion PS, ehemalige Staatssekretärin dieser Regierung, das Wort überreichen. Also von der Regierungspartei. Danke schön, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Botschafter, liebe Kolleginnen und Kollegen unseres portugiesischen Parlaments, aber auch des Abgeordnetenhauses von Berlin. Ich möchte zunächst einmal Folgendes voranschicken. Die Fragen, die Sie uns gestellt haben, haben nicht nur die Möglichkeit, auf technische, fachspezifische Antwort zu antworten, sondern wir haben natürlich sicherlich auch je nach Fraktion eine andere Auslegung und einen anderen politischen Standpunkt. Und das werde ich versuchen, jetzt durchzuführen bezüglich der Fragen, die gestellt wurden, einen Fraktionsstandpunkt darzustellen. Ich möchte zunächst einmal Herrn Botschafter Dr. Weil herzlich danken und auch dem Herrn Botschafter Portugals in Berlin, weil Sie die Beziehungen zwischen Portugal und Deutschland stark gefördert haben. Herr Botschafter, Sie sind im Jahr 2012 nach Lissabon gekommen, wenn ich mich recht erinnere, und 2016, ja natürlich, 2016. Und damals war ich Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten. Und Herr Botschafter, Sie haben mich besucht und haben mir zum Schluss gesagt, wenn Sie es mir erlauben, habe ich, glaube ich, zwei Herausforderungen. Das Image von Deutschland in Portugal zu verbessern und der deutschen Regierung erklären, was die portugiesische Regierung gerade tut und unternimmt. Und ich denke, nach zwei Jahren können wir tatsächlich feststellen, dass diese Arbeit unternommen wurde und dass das mit viel Herzblut getan wurde und dass das Bild Deutschlands in Portugal überhaupt nicht mehr dem Bild von 2012, 13 oder 14 entspricht, sondern sehr viel positiver ist. Und ich denke, dass das doch hier einmal erwähnt werden muss. Damit möchte ich zu einer Frage kommen, die oft auf europäischer Ebene gestellt wird, nämlich die Frage der Finanzierung der Europäischen Union. Wir sprechen ja über den Mehrjahresfinanzrahmen, der wird gerade debattiert auf europäischer Ebene. Die Finanzierung der Europäischen Union und den Nutzen der Mitgliedstaaten vom EU-Haushalt. Und da haben wir eine große Tendenz, diejenigen zu trennen, die finanzieren und die, die den Nutzen davon tragen. Aber alle finanzieren und alle tragen einen Nutzen. Und ich denke, dass das Abgeordnetenhaus in Berlin in einer besonders guten Stellung ist, um zu verstehen, welche Position Portugal einnimmt bezüglich der Politik, der Kohäsions- und der Regionalpolitik auf EU-Ebene. Wir haben es hier mit einer wichtigen Dimension zu tun, die unser Premierminister versucht, in den Vorschlag der Kommission zu integrieren, nämlich ein Programm zur Aufwertung der städtischen Ballungszentren. Und ich glaube, das ist ein Bereich, wo Ihr Parlament und unser Parlament sicherlich an einer Zusammenarbeit interessiert sind, weil wir da gemeinsame Interessen vertreten. Ein weiterer Punkt, zu dem ich eine Bemerkung machen möchte. Da geht es um die Verschuldung Portugals. Mein Kollege hat die Entwicklung der Wirtschaft erklärt. Mein Kollege von der PSD, aber es gibt noch eine weitere Dimension, die auch erwähnt werden muss, nämlich die Kosten für die Schulden. Und wenn wir heute sagen können, dass diese Kosten gleich bleiben können und deshalb zufrieden sein können, weil die Schulden ein bisschen abgenommen haben und vor allen Dingen, weil die Zinsen stark abgenommen haben, müssen wir auch sagen, dass Portugal ja aus dem Defizitverfahren heraus konnte. Seit 2011 zahlten wir wahnsinnige Zinsen bezüglich unserer Staatsschulden. Als die Regierung auseinanderbrach, da stiegen die Zinsen explosionsartig an. auf europäischer Ebene, vor allen Dingen Herr Schäuble, sagte immer, dass die Regierung mehr und mehr und mehr unternehmen musste und dass Portugal nichts und nicht genug unternahm. Das führte jeweils dazu, dass die Zinsen am nächsten Tag drastisch stiegen. Das heißt, das ist ein wichtiger Faktor, der die Zinsen beeinflusst und den man mit in Erwägung ziehen muss, wenn man über die portugiesische Staatsverschuldung spricht. Das war ja eins der Themen, das Sie uns in Ihrem Schreiben mitgeteilt haben als Themenschwerpunkt. Das ist ein Punkt, wie gesagt, der mit in Betracht gezogen werden muss. Und warum? Und darauf komme ich zu einem weiteren Thema, das mit der Wirtschafts- und Währungsunion zu tun hat. Die WWU ist konsolidiert worden. Es sind Instrumente, Werkzeuge geschaffen worden, die vor der Krise nicht existierten, 2010, 2011, 2012. Heutzutage gibt es Werkzeuge und Institutionen, die notwendig sind für die WWU, für eine Konsolidierung der WWU. Und zweierlei muss man dazu sagen. Das erste ist die WWU auf neue Krisen vorbereitet? Und das Zweite ist, ob diese Maßnahmen zu einer größeren Konvergenz in Europa geführt haben. Die erste Frage zu beantworten bedeutet zu sagen, dass die WWU grundlegend wichtig ist, dass es für sie grundlegend wichtig ist, die Bankenunion zu vollziehen, die Risikoteilung zu vollziehen und dass das grundlegend wichtige Aspekte sind. Wir befinden uns in einer Wirtschafts- und Währungsunion, aber wir befinden uns nicht zu gleichen Bedingungen da. Mechanismen sollten geschaffen werden, damit die Länder, die nicht mehr über die Abwertung ihrer Währung agieren könnten, damit die Länder, die durch höhere Zinsen unter Druck geraten würden, sollten Mechanismen geschaffen werden, die ein Auseinanderdriften der Länder verhindern sollten. Und das bei der Gründung der WWU. Diese Mechanismen sind nicht geschaffen worden und deshalb müssen heute die Ungleichheiten bekämpft werden. Und deshalb ist es so wichtig, weiter auf die WWU zu setzen. Maßnahmen und Reformen nach der Krise. Die PS war die zweitmeistgewählte Partei in den letzten Wahlen und versprach, eine alternative Politik durchzuführen, die auf Wirtschaftswachstum setzen würde. Das war das Versprechen der Partei PS, die also den Menschen nach und nach auch ihre Rechte zurückgeben würden. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, zum Beispiel die öffentlichen Beschäftigten, deren Löhne fast um 30% gekürzt wurden. Stellen Sie sich das in Deutschland mal vor, was es da für einen Aufschrei geben würde. Das ist passiert in Portugal und diese Regierung hat Anrechte auf Reform, auf Pensionsbezüge, auf Löhne wiederhergestellt, aber auf konsolidierte Art und Weise, nämlich angepasst an die wirtschaftliche Entwicklung und außerdem mit dem ersten und Hauptziel bis Ende dieser Legislaturperiode, nämlich das beibehalten, was bezüglich der Haushaltsstabilität erreicht wurde. Das sagt der Premierminister immer und immer wieder, dass das die oberste Priorität ist, die Haushaltsstabilität, die erreicht wurde, beizubehalten. Ich möchte noch auf zwei oder drei Fragen kurz antworten. Ja, dass die Zeit muss ja auch gerecht verteilt werden zwischen den Fraktionen. Bezüglich dem Wohnraum, dem Wohnsektor. Es gibt gerade ein Gesetz, was debattiert wird im Parlament, wo es darum geht, ob Regulierungsmechanismen eingeführt werden, um das Angebot und die Nachfrage zu regulieren. Bezüglich der Finanzen zwischen Kommunen und Zentralstaat. Es gibt keine politischen oder Verwaltungsregionen, also keine Zwischenebene in Portugal, sondern nur die Zentralregierung und die Kommunen. Es gibt allerdings ein Gesetz zur Dezentralisierung, damit die Gemeinden mehr Machtbefugnisse erhält. Und das hat natürlich dann auch mit einem Mehr an Finanzmitteln zu tun. Zur Troika. Die Troika war für Portugal und für die anderen Länder, in denen es eine Troika gab, eine Herausforderung für die Demokratie. Und ich weiß nicht, ob die Reaktion auf diese Herausforderung positiv war. Aber heute gibt es schon diesen Konsens, dass die Troikas nicht demokratisch waren und dass es strukturelle demokratische Mechanismen geben muss, die in Krisensituationen agieren können, damit in der Zukunft keine Troika mehr greifen muss. Ich möchte das genauer erklären. Das Memorandum, das Portugal unterzeichnet hat, da gab es 7 Fassungen. Troika kam nach Portugal mit einem Programm und die politischen Parteien sind mit einem politischen Programm gewählt worden. Das bedeutet, dass es wichtig ist, dass die Regierungen ihre politischen Programme auch umsetzen können. Das Programm der Troika ist ein ganz anderes Programm und die Bürger und Bürgerinnen verstehen, dass sie für eine Partei gewählt haben, die jetzt die Regierungspartei dann geworden ist, die aber ihr Programm nicht umsetzen kann. Das ist wichtig bezüglich des Funktionierens der demokratischen Systeme in den einzelnen EU-Ländern und in der Europäischen Union als solches. Zur Parität, der Generalsekretär in diesem Bereich sagte, dass die nächste Liste für die Wahlen ausgeglichen 50 Frauen, 50% Männer sein wird. Vielen herzlichen Dank. Das stimmt, das Bild, das man von Deutschland hatte in Portugal, hat sich zum Glück stark gewandelt. Natürlich auch dank derer, die Portugal begleiten. Die Troika war tatsächlich der öffentliche Feind Nummer 1, die Troika, die 2011 von der sozialistischen, also der PS-Regierung von José Sócrates nach Portugal gebracht wurde. Zu einem sehr kritischen Moment, ein Moment, in dem der Finanzminister der damaligen Regierung dem Land verkündete, dass in den nächsten 2 oder 3 Monaten in Folge keine Gehälter und Löhne an die staatlich Beschäftigten gezahlt werden können würden. Das war die Situation, in der wir uns damals befanden. Jetzt hat das Wort der stellvertretende Vorsitzende dieses Ausschusses, der auch der PS angehört, Abgeordneter Vieira. Er wird als Abgeordneter der PS-Fraktion sprechen. Guten Tag. Ich möchte Herrn Botschafter Dr. Christoph Weil als teuren Freund hier begrüßen, Sie, die Delegation vom Abgeordnetenhaus Berlins, herzlich begrüßen. Viele Fragen sind schon beantwortet worden, deshalb möchte ich mich kurz fassen, einige allgemeine Bemerkungen machen und 2 spezifische Themen ansprechen. Es ist wichtig hervorzuheben, dass die jetzige Wirtschaftspolitik der jetzigen Regierung ein Erfolg war, dass die Schulden verringert werden konnten, dass das Haushaltsdefizit verringert werden konnte. Aber Wir sind uns darüber im Klaren, dass die schweren Zeiten noch nicht vorbei sind und dass wir weiterhin den Weg verfolgen müssen, den wir im Moment gehen. Dieser Weg wird ja international auch als positiv anerkannt, auch von dem Finanzminister der Eurogruppe. Und da habe ich hier sozusagen zwei Botschaften, bevor ich auf Fragen eingehe. Berlin ist Berlin. Wir sprechen ja auch nicht mit der Bundesregierung, sondern mit dieser Delegation von Abgeordneten. Aber sie haben ja auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Wir müssen wirklich die Wirtschaft, die Bankenunion vollenden. Sie haben ja über die Zinsen gesprochen. Mario Draghi wird seinen Posten demnächst verlassen. Wir wissen dann noch nicht, wer der neue EZB-Präsident werden wird. Aber wenn es Mario Draghi nicht gäbe, dann gäbe es den Euro mit diesen Ländern im Euroraum, wie es sie heute gibt, nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns 2021, 2022 anschauen. Das ist der Horizont, den wir uns jetzt anschauen bezüglich der Schulden. Wir wissen, dass die Zinsen steigen werden, dass die Inflation steigen wird. Und deshalb ist es grundlegend wichtig, uns für die Vollendung der Bankenunion stark zu machen. Ohne das können wir so viel Hausarbeiten machen, wie wir wollen. Wir tun unsere Hausaufgaben, wir tun sie gut. Aber wenn die nächste Krise kommt, ich bin Wirtschaftswissenschaftler, und wir Wirtschaftswissenschaftler wissen das. Die nächste Krise kommt bestimmt. In 3 Jahren, in 5 Jahren, in 7 Jahren wird die nächste Krise kommen. Und entweder ist die Europäische Union dann vorbereitet auf diese Krise oder einige Länder werden in größten Schwierigkeiten sein. Diese sehr europäische Perspektive zu sagen, ja, die einzelnen Länder müssen ihre Hausaufgaben machen. Natürlich müssen sie das, aber das reicht nicht. Das, hoffe ich, ist eine Botschaft, die ich klar genug nun zum Ausdruck gebracht habe. Noch 2 ganz spezifische Fragen. Finanzielle Kompensation, Ausgleichszahlungen. Wir haben nur 2 autonome Regionen, Azoren und Madeira. Wir haben einen regionalen Kohäsionsfonds, der Geldmittel überträgt für diese beiden autonomen Regionen. Die Abgeordnete Margarida Marx hat ja schon gesagt, auf dem Kontinent gibt es keine Regionen. Das Gesetz für lokale Finanzen sieht auch einen Fonds vor, in dem die reicheren Kommunen, die reicheren Gemeinden einen Finanzausgleich machen, unternehmen und die ärmeren Gemeinden dann Gelder erhalten. Zum Thema Wohnen. Das ist ein großes Sorgenthema der PS. Es gibt zum ersten Mal eine Staatssekretärin für Wohnen. Das heißt, diese Priorität hat sich darin, ist darin zum Ausdruck gekommen, dass es jetzt eine Staatssekretärin gibt. Und die hat auch schon viele verschiedene Normen vorgeschlagen, zum Beispiel Airbnb. Da sind wir dabei, wir haben schon ein Gesetz zu verabschiedet, damit die einzelnen Kommunalverwaltungen das regulieren können in jeder Kommune. Die PS hat einen Vorschlag gemacht und die anderen Parteien haben dann da mit debattiert. Langfristige Mieten ist ein weiteres Thema. Langfristige Mietverträge zu fördern ist eine Priorität. Zugang für junge Menschen und für bedürftige Familien und für die mittlere Einkommensklasse. Die finden in Lissabon und in Porto keinen Wohnraum mehr. Wir haben hier also ein Problem. Wir haben ein Maßnahmenpaket und gesetzgeberische Initiativen. Und wir sind uns ganz im Klaren darüber, dass es hier auf dem Markt eine Misslage gibt, Wir können den Markt nicht frei funktionieren lassen, weil er nicht funktioniert, weil es viel zu wenig Angebot gibt. Es gibt ganz viel, was im öffentlichen Besitz ist, was allerdings nicht rentabilisiert werden kann, nicht genutzt werden kann, aus verschiedensten Gründen. Und da haben wir jetzt leider keine Zeit, diese einzelnen Gründe zu vertiefen. Noch etwas zur Parität, zur Gleichstellung. Es ist in dieser Legislaturperiode ein Gesetz zur Parität von in Führungsrollen abgesegnet worden. Zum Beispiel, wenn es drei Führungsmitglieder gibt, dann gibt es dort auch Quoten. Das ist natürlich, wird auch debattiert. Es gibt Gegner der Quoten, es gibt solche, die dafür sind. Wir glauben, dass man in einer Übergangsphase Quoten braucht, um mehr Frauen in wichtige Positionen zu holen. Dankeschön, Herr Abgeordneter. Damit möchte ich der PCP, der Portugiesischen Kommunistischen Partei, das Wort überreichen. Aber vorher möchte ich ganz kurz einen Kontext erklären. Unser Mietwohnungsmarkt ist ein großes Problem. Das kommt aus den 40er Jahren, denn es gab ein Einfrieren der Mieten in Portugal, das gesetzlich festgelegt war, das dazu führte, dass die Eigentümer sicherstellen mussten, dass es Zugang zu Mietwohnungen gab. Vor 6 oder 7 Jahren hatten wir in Lissabon und im Stadtzentrum Lissabons Häuser, Wohnungen, deren Miete 10 oder 15 oder 100 Euro kostete. Wir sprechen jetzt aber nicht von Sozialwohnungen, sondern im Zentrum, im Stadtzentrum Lissabons. Die Wohnungen waren in den 50er oder 60er Jahren vermietet worden und durch das Einfrieren der Mieten konnte es keine Mieterhöhungen geben. Und das führte dazu, dass der Staat die Probleme auf die Eigentümer abwälzte. Die mittlere Einkommensklasse, die also solche Mieten zahlte, hatten natürlich dann genug Finanzmittel, um sich eine Zweitwohnung oder eine Drittwohnung zu kaufen. Es gab da große Ungleichheiten, die genau durch dieses Phänomen entstanden sind. Und im Moment ist ein gesetzgeberisches Verfahren am Laufen, wo es darum geht, die öffentlichen und die privaten Immobilien zu rentabel zu nutzen, die nicht auf dem Markt sind, weil die Eigentümer kein Vertrauen haben in die Normen, die eine solche Vermietung schützen würde. Es braucht also eine Ausgewogenheit zwischen Vermietern, Besitzern und Mietern. Und das ist der Grund, warum in den letzten Jahrzehnten immer mehr Wohneigentum gekauft wurde, auch weil es viele Anreize hin zu einem höheren Konsum gab. Und auch das hat zu einer höheren Verschuldung geführt. Ganz kurz abschließend, in Lissabon ist der größte Eigentümer die Stadtverwaltung Lissabon. Und wir haben viele Immobilieneigentümer, die ihr Eigentum nicht zur Vermietung zur Verfügung stellen. Das ist in der letzten Wahlkampagne zum Thema geworden und das wird ganz bestimmt auch wieder von seitens der Opposition aufgebracht werden. Das führt dazu, dass Portugal ein ganz eigener Fall ist. Und dann gibt es ganz viel ausländische Investitionen heutzutage. Und viele Länder in Europa haben natürlich ganz andere Investitionsmöglichkeiten als wir. Und das führt zu einer Inflation der Preise. Ich habe vorhin nicht erwähnt, dass auch der linke Block, die Partei Linker Block, hier im Ausschuss vertreten ist. Die wären jetzt dran, das Wort zu ergreifen. Die sind aber nicht da. Herr Abgeordnete Paulo Saio, Duarte Alves von der PCP, also von der Kommunistischen Partei Portugals. Sie haben jetzt das Wort. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Im Namen der portugiesischen Kommunistischen Partei möchte ich Sie, Herrn Botschafter, und Sie, sehr geehrte Abgeordnete des Abgeordnetenhauses von Berlin, begrüßen. Sie haben sehr viele, sehr interessante Fragen gestellt und ich werde versuchen, einige Fragen zusammenzufassen und Ihnen da die Perspektive der Kommunistischen Portugiesischen Partei zu diesen Themen darzulegen. Zunächst einmal zum Programm der Troika 2011 bis 2014. Bestimmte Sektoren in Portugal und im Ausland wollen das Programm der Troika als Erfolgsprogramm verkaufen. Unserer Meinung nach war es ein wirkliches Desaster für das Land. Ich möchte Ihnen einige Daten geben, die unsere Position stärken. Direkt nach Beginn des Programms der Troika gab es im Land eine tiefe Rezession und in 2 Jahren ist die Wirtschaft um 6% zurückgegangen. Heute haben wir das Niveau vor dem Troika-Programm noch nicht wieder erreicht, trotz unseres Wirtschaftswachstums. Die Arbeitslosigkeit hat sich fast verdoppelt auf 18%. Das ist die allgemeine Arbeitslosigkeit gewesen. Die Arbeitslosigkeit von jungen Menschen belief sich auf 30%. Die Abgeordneten von der Die Linke haben gefragt, wie es aussieht mit der Armut in Portugal. Die Armut in Portugal hat zugenommen. In Portugal 2,4 Millionen Portugiesen, also ein Viertel der Portugiesen in einer Armutssituation. Der öffentliche Dienst hat sich verschlechtert. Eine halbe Million Portugiesinnen und Portugiesen musste auswandern. Portugal hat 10 Millionen Einwohner. Eine halbe Million, das ist 5% der Bevölkerung. Stellen Sie sich bitte vor, sehr geehrte Abgeordnete, dass in einem kurzen Zeitraum 4 Millionen Deutsche, 5% der Bevölkerung, ihr Land verlassen hätten aufgrund der Arbeitslosigkeit, des Elends oder der Armut. Ob Sie sich das vorstellen können, frage ich, was das für eine was für soziale und wirtschaftliche Auswirkungen das hatte. Hochqualifizierte junge Menschen, die ins Ausland gegangen ist, weil sie in Portugal überhaupt keine Perspektive mehr hatten. Ich möchte Ihnen auch ein ganz wichtiges Detail mitteilen. Während des Troika-Programms gab es in bestimmten Bereichen des Landes Schulen, die während der Ferien aufbleiben mussten, um den Kindern die Mittagsmahlzeiten und die Tagesmahlzeiten ausreichen zu können. Denn die einzige Mahlzeit, die die Kinder hatten, waren die Schulmahlzeiten. Und die Kinder hätten hungern müssen. Im Norden, im Süden, in allen Stadtverwaltungen und Kommunen sind die Schulen in den Ferien aufgeblieben, um den Kindern in der Schulkantine Essen austeilen zu können. Das war ein komplettes Desaster. Ein solches Programm darf in unserem Land und in keinem anderen Land der Europäischen Union wieder aufgelegt werden. Sie fragten mich auch, sehr geehrte Abgeordnete, wie die Transition nach der Troika sich dann entwickelt hat. Im Jahr 2015 gab es die Parlamentswahlen, die PS war die zweitmeistgewählte Partei und dann fand man eine Lösung für die Regierung, eine Minderheitsregierung, der PS, aber gestützt von der portugiesischen kommunistischen Partei und vom Block, vom linken Block und von den Grünen. Diese drei Parteien haben ein Abkommen mit der Regierungspartei geschlossen, um den Amtsantritt der Regierung zu ermöglichen. Aber in diesem Vertrag steht, dass die Maßnahmen der Troika umgekehrt werden müssen und dass das, was getan wurde, was unternommen wurde, rückgängig gemacht werden muss. Und das haben wir in den letzten 3 Jahren getan, das rückgängig machen, was die Troika in Portugal angerichtet hat und durchgeführt hat. Und darauf sind wir stolz. Wir, die portugiesische kommunistische Partei, sind darauf stolz, dass wir dazu beigetragen haben. In Portugal, im Ausland und in Deutschland gab es dann als Reaktion darauf den Warnruf, es würde ein Chaos ausbrechen, die portugiesische Wirtschaft würde einbrechen und es würde eine neue Katastrophe geben. Aber das stimmt nicht. Die Wirtschaft wächst, das Land in wenig, ja, 2% oder ein bisschen mehr. Aber die Beschäftigung ist von 17% auf 7%, die Arbeitslosigkeit von 17% auf 7% gesunken. Viele derer, die ausgewandert sind, kommen zurück. Das heißt, die Umkehrung der Maßnahmen der Troika haben kein Problem geschaffen, sondern haben es geschafft, die Probleme des Landes zu lösen. Und deshalb findet die portugiesische Kommunistische Partei, dass es wichtig ist, auf diesem Weg der Umkehrung der Maßnahmen der Troika weiterzumachen. Die Arbeit und die Arbeitnehmer müssen genug geschätzt werden. Die strukturellen Probleme des Landes müssen behoben werden und dann kommen wir zu einer besseren Zukunft im Land. Die PS, Abgeordnete Margarida Marques, meint, es sei möglich, dass die Bankenunion den Weg der letzten Jahre konsolidieren kann. Wir glauben das nicht. Wir glauben, dass das ein Hindernis ist, dass die Wirtschafts- und Währungsunion die wirtschaftliche und soziale Entwicklung unseres Landes beschränkt. Die Einheitswährung ist nicht angepasst an die nationale Wirtschaft. Sie verstehen sicherlich, dass die deutsche und die portugiesische Wirtschaft komplett unterschiedlich sind in ihrer Dimension, in ihren Merkmalen, in ihrer Orientierung. Die Einheitswährung dient den Interessen Portugals, nicht den Interessen zur Entwicklung in Portugal. Die Abgeordneten von PS und von PSD sind mit meiner Meinung nicht einverstanden, aber natürlich haben sie das Recht auf ihre Meinung, so wie wir auch das Recht auf unsere Meinung haben. Und deshalb verfechten wir eine Auflösung der Wirtschafts- und Währungsunion. Und wenn das nicht möglich ist, auf organisierte und vorbereitete Art und Weise, dann sind wir der Meinung, dass Portugal seinen eigenen Weg des Austritts aus der Wirtschafts- und Währungsunion gehen sollte. Denn nur das wird unserer Meinung nach die Möglichkeit eröffnen, die Maßnahmen, die in den letzten 3 Jahren unternommen wurden, fortzuführen und die wirtschaftlichen und sozialen Fortschritte in Portugal zu vertiefen. Bezüglich der Zinsen der Staatsschulden, die 10% des Staatshaushalts verbrauchen. Das ist ein enormer Betrag für Portugal. Die Staatsschulden haben sich verringert von 130 auf 125%. Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass das Problem der Staatsverschuldung in Portugal gelöst wäre. Wenn eine Krise kommt, wenn Spekulation kommt, dann wird die portugiesische Staatsverschuldung sich wahrscheinlich wieder erhöhen. und wir finden, dass diese neu verhandelt werden sollte. Abschließend etwas zu öffentlichen Investitionen. Öffentliche Investitionen machen 2% des Bruttoinlandsprodukts aus. Die Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass wir 5% des Bruttoinlandsproduktes bräuchten, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Die öffentlichen und privaten Investitionen betragen 15%. Das ist das Geringste in unserer Demokratie. Und wir müssen daher die Investitionen verbessern und sie auf die produktiven Kapazitäten Portugals lenken. Portugal muss produzieren. Wenn Portugal seine Produktionsstätten wieder erlangt, dann wird es auch keine Probleme mehr mit seinen Staatsschulden haben. Und da jetzt möchte ich abschließend noch zu den Fragen des Wohnens etwas sagen. Im Jahr 2012 während der Troika wurde der Wohnungsmarkt liberalisiert. Die Verfechter dieser Maßnahmen sagten, dass der Markt, der heilige Markt, die Probleme lösen würde. Ergebnis ist, dass die Märkte nicht funktioniert haben und dass die Preise für Wohnungen in Portugal, nicht nur in Lissabon, spekulative Preise sind, unerträgliche Preise sind. Und nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, die weniger Einkommen haben, sondern auch für die, die ein mittleres Einkommen haben. Der Markt wurde liberalisiert und die Preise sind explodiert. Auf spekulative Art und Weise, es ist ein Skandal. In Lissabon kann sich in Porto oder in einer größeren Stadt in Portugal kann sich eine Familie mittleren Einkommens keine Wohnung mehr leisten. Wie soll man dieses Problem, dieses sehr komplexe Problem nun lösen? Die Kommunistische Partei verficht ein Eingreifen des Staates. In Portugal haben wir eine sehr geringen sozialen Wohnungssektor und wir glauben, dass der ausgebaut werden müsste, dass es das Recht auf Wohnen geben muss. Das Wohnen ist ein zu wichtiges Thema für die Bürgerinnen und Bürger, als dass man es in der Hand von privaten Investoren lassen dürfte. Das muss in staatlicher Hand sein. Ich habe natürlich jetzt nicht auf alle Fragen antworten können, die Sie gestellt haben, aber Sie haben jetzt einen Überblick darüber bekommen, welches der Standpunkt unserer Fraktion ist bezüglich Ihrer Fragen. Dankeschön, Herr Abgeordneter. Wir haben hier ein Parlament, das sehr vielfältig ist, wo es sehr viele Konvergenzen, aber auch viele Divergenzen gibt. Ich möchte noch etwas erwähnen, was ich für wichtig erachte. In Lissabon leben 28% in Sozialwohnungen. Das heißt, sehr viel mehr als in den meisten anderen Städten in Europa und in anderen Hauptstädten Europas. Es stimmt, dass das mittlere Bürgertum aus dem Stadtzentrum vertrieben wurde, aber wir haben einen hohen Anteil an Sozialwohnungen und wir können nur eine bestimmte Anzahl von Personen aus pro Generation aus einem Zyklus der Abhängigkeit von sozialen staatlichen Beihilfen herausholen. Das ist ein Prozess, der 5 Generationen dauert und 28% Sozialwohnungen ist sicherlich ein wichtiger Anteil. 1 Minute jetzt für die Abgeordnete. Sie hat mich darum gebeten und dann abschließend. Ja, danke schön. Ganz kurz nur. Eine Frage hatte es gegeben über die Investitionen. Die Investitionen, die öffentlichen Investitionen in den letzten Jahren, als die Troika ging, war sie bei 2,4% des Bruttoinlandsprodukts 2015 und überraschenderweise oder auch nicht, ist sie dann mit der jetzigen Regierung auf 1,8% gesunken, die öffentlichen Investitionen also. 1 Minute für Patrick Breyer. Ja, wir fangen jetzt hier die politische Debatte an. Erstens, alle wissen, dass die Variable die öffentlichen Investitionen sind. Zweitens, Abgeordnete Domingos hat nicht gesagt, welches die öffentlichen Investitionen sahen im 2011, als die PSD die Regierung übernahm. Ja, danke schön. Wir können diese Debatte natürlich jetzt dann im Ausschuss fortführen und das werden wir sicherlich dann auch tun. Ich denke, wir haben die Zeit schon fast überschritten. Ich möchte mich bei Ihnen, Herrn Botschafter, nochmal danken. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, Herr Delegationsleiter, bei Ihnen, Herr Staatssekretär und bei den Abgeordneten des Abgeordnetenhauses von Berlin. Und damit möchte ich Ihnen, Herr Delegationsleiter, das Wort überreichen.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, auch von unserer Seite aus nochmal herzlichen Dank für die Möglichkeit des sehr lebhaften und interessanten Austauschs. Ich bin sicher, dass es gerade auch für uns sehr viele interessante Erkenntnisse bei diesem Gespräch gegeben hat. Wir haben uns außerordentlich gefreut, bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen. Und ich habe dann auch die sehr nette und angenehme Aufgabe, Ihnen ein kleines Gastgeschenk des Berliner Abgeordnetenhauses überreichen zu dürfen.
Ist unsere Sitzung beendet. Dankeschön, herzlichen Dank.